2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Nico Schläger hat verkennelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 10. Dezember 2024, ja bummelig 60 Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem letzten Heimspiel des Jahres, wenn es am Samstagabend um 18.30 Uhr zum Spiel der beiden großen Mannschaften aus dem Norden kommt. Der FC St. Pauli trifft auf Werder Bremen oder auch der Tabellen 15. spielt gegen den Tabellen 10. Dazu habe ich mir heute Abend Lennart vom Podcast Weserfunk eingeladen. Moin Lennart.
Moin.
Schön, dass du da bist. Ich weiß, du warst schon bei uns vor ja gut 2,5 Jahren, 3 Jahren, also noch in der, so der letzten Zweitligasaison müsste das gewesen sein, ne?
Genau, das war im März, meine ich, 2022.
Ja, okay, aber vielleicht nochmal für die Neuzuhörenden, vielleicht nochmal ein kleines Intro. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Werder Bremen?
Ja, ich bin Lennart, hast du schon gesagt. An sich, sonst, wenn ich nicht, also ich bin Werder-Fan, bin ich natürlich immer, aber sonst arbeite ich an der Uni, bin Dozent und forsche zu verschiedenen Klimathemen und wohne in den Niederlanden, ziehe jetzt aber bald zurück nach Bremen im Februar für einen neuen Job. Und genau, Werder-Fan bin ich schon lange. Ich bin tatsächlich, das habe ich auch damals erzählt, aber wiederhole ich gerne nochmal, ich bin gebürtiger Hamburger, weil ja, Familie kommt daher, aber bin schon mit 1 nach Bremen gezogen und das hat mich davor bewahrt, in die Fänge des HSV zu geraten, mit Opa HSV-Fan und noch anderen Familienmitgliedern. Habe ich da, glaube ich, eine akzeptable Alternative gefunden, die auch für euch dann okay ist, selbst wenn es nicht St. Pauli geworden ist.
Total. Vor allem mit 1 ist ja auch süß irgendwie. Ich bin mit 1 nach Bremen gezogen. Ja.
Genau. Und dann ein paar Jahre auch im Umland gelebt, aber ansonsten in Bremen aufgewachsen. Da einfach ganz klassisch Werder-Fan geworden durch den Bezug, den lokalen Bezug. Habe immerhin das Glück, dass ich nicht in so einer glorreichen Double-Zeit Fan geworden bin, sondern es waren so die grauen 90er, wo einmal im Jahr der Trainer gewechselt wurde und es nur gegen den Abstieg ging. Und ja, ich habe auch letztens nochmal nachgeguckt. Ich hatte jetzt gerade, war irgendwie heute vor 25 Jahren, hat mein Footballity gesagt, war ich beim Spiel Werder gegen Olympique Lyon, die 0-3 im Hinspiel umgebogen haben, im 4-0 im Rückspiel. Und da waren so knapp 10.000 Leute im Stadion nur. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Ticketsituation damals mal war.
Genau. Ich erinnere mich an das Spiel auch. Genau, ja.
Das war so eins meiner ersten Stadionerlebnisse. Und dann bin ich einfach ja, Werder-Fan geblieben. Und Weserfunk hast du auch schon angesprochen. Da schnack ich mit 5 anderen Menschen in wechselnden Besetzungen. Also je nachdem, wer gerade so Zeit hat, regelmäßig wöchentlich über sowohl die Werder-Männer als auch die Werder-Frauen. Und wir führen da auch regelmäßig Interviews mit entweder Menschen zum Beispiel aus dem Aufsichtsrat, die da angestellt sind, aber auch in der letzten Zeit relativ oft mit Spielerinnen vom Frauenteam, die dann so ein bisschen was über sich erzählen, aber auch über die aktuelle Situation.
Ja, super. Ich habe auch mal ein paar Folgen natürlich bei euch reingehört und finde es auch sehr angenehm, wie ihr halt die Männer und die Frauen so gleichrangig behandelt. So, das ist halt sehr bemerkbar sozusagen und auch eine schöne Sache. Ja, genau. Und nochmal so nebenbei, du sagst, bist in den 90ern bei Bremen sozialisiert worden. Also ich kenne Bremen halt auch so aus den 80ern und 90ern, so aus heroischen Europapokalabenden und Pokalabenden. Und dachte sogar irgendwie so Ende der 80er, Werder Bremen würde immer im Pokalfinale stehen, im DFB-Pokalfinale. Das war dann aber gar nicht so. Aber das hat mir immer sehr viel Spaß gebracht. Also selbst so Spiele damals, diese großen Spiele gegen Dynamo Berlin war das, glaube ich, ne? Also was war ja so Ende der 80er, wo halt so Rückstände umgebogen worden sind und so weiter. Also da hat Bremen immer für sehr viel Entertainment gesorgt, auf jeden Fall.
Ja.
Genau. So, wir beiden, ne, wir haben ja auch schon in den letzten Wochen mal miteinander geschrieben, weil ich wollte ja mit dir gerne sprechen und dann weiß ja irgendwie jeder auch immer, oder ich sag das ja auch immer, dass es mir wichtig ist, dass derjenige auch im Stadion ist, wenn er, wenn ich mit ihm spreche, weil wir ja das vor dem Spiel, nach dem Spiel machen und die beiden folgen. Und da hast du mal gesagt, ist hier noch gar nicht geklärt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das bei euch war mit der Kartenvergabe oder wie es abgelaufen ist für das Spiel bei St. Pauli?
Ja, es ist tatsächlich eine Sache, an die man sich noch ein bisschen gewöhnen muss bei Werder, was aktuell irgendwie doch für ein Hype herrscht rund um den Verein seit dem Wiederaufstieg oder auch generell schon in der zweiten Liga und dann jetzt auch wieder in der ersten, dass einfach immer mehr Leute zu den Stadien, in die Stadien wollen, zu den Spielen, sowohl heim als auch auswärts. Und es ist so, dass wir, also ich bin auch in einem Fanclub aktiv, Twerder, haben vielleicht manche von mal gehört, vor allem groß gewesen im Zuge des verhinderten Abstiegs 2016 mit der Green-White Wonderwall. Und wir kriegen auch, also wir bestellen jetzt nicht für jedes Spiel, aber trotzdem, wir haben diese Saison noch für keine unserer Auswärtsbestellungen Tickets bekommen, weil es einfach die Nachfrage so groß ist. Und der Höhepunkt jetzt dieser Saison bisher ist das Auswärtsspiel in Hamburg, wo für, wie ist eure Kapazität? 27, 28, 29.000?
Knapp 30.000, 29.000.
Unter 30.000, es gab 30.000 Anfragen.
Ja.
Ja, dann nur für Gästetickets. Und
also ihr hättet das Stadion alleine ausverkaufen können, ja, eigentlich, ja, ohne uns, genau. mit Bremen-Fans.
Ja, also das ist wirklich absurd, was da los war an Anfragen. Und dementsprechend kenne ich auch quasi niemanden, der bisher ein Ticket bekommen hat. Ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die Tickets haben und bin dementsprechend noch auf der Suche, sowohl Sina auch noch von unserer Gruppe.
Ja, dann ist hier jetzt der Platz für so ein bisschen Eigenwerbung. Also wenn ihr da draußen wollt, dass ich mit Lennart oder mit Sina oder wen auch immer vom Weserfunk im NDS nächste Woche spreche und die Menschen mir mitteilen, wie sie es in Hamburg fanden, dann solltet ihr vielleicht mal gucken, ob ihr nicht noch eine Karte überhaupt. Und dann würde man wohin schreiben, Lennart?
Zum Beispiel an info@weserfunk.com oder auch bei Instagram, Weserfunk oder auch Blue Sky. Überall kann man sich gerne bei uns melden und wir würden uns sehr freuen, noch Tickets zu bekommen.
Also, das richtet sich natürlich auch erstmal so an Bremen-Fans für den Auswärtsblock. Das wäre natürlich das Idealding, aber ihr seid alles coole Leute und würdet euch auch irgendwie auf die Gegengerade setzen stehen oder Haupttribüne, Südkurve, egal wie. Also wenn da jemand kurzfristig bei euch absagt oder wie auch immer, dann meldet euch doch mal unter der E-Mail-Adresse. Ja, hätten wir auf jeden Fall eine große Chance, nächste Woche ein NDS zu machen. So, Lennart, kommen wir mal so ein bisschen ins Sportliche rein. Ihr spielt jetzt die dritte Saison wieder in der ersten Liga nach Wiederaufstieg. Wie war denn so deine Erwartungshaltung vor der Saison und wie deckt sie sich denn bisher damit?
Ja, also es gab ja jetzt in der Rückrunde schon so die Möglichkeit, vielleicht nochmal nach Europa zu kommen. Es hat dann im Endeffekt tatsächlich, glaube ich, nur an ein, zwei Toren gefehlt, die Heidenheim besser war.
Da war Heidenheim ein bisschen gieriger anscheinend, ne?
Ja, aber also das stimmt schon. Und ich meine, man redet sich das, also so ehrlich muss man sagen, man redet sich das natürlich auch immer schön im Nachhinein. Aber trotzdem glaube ich, dass viele Werder-Fans auch verstehen, dass jetzt so eine Europasaison ein bisschen früh gekommen wäre und man doch eher diesen kontinuierlichen Aufbau, wofür auch Ole Werner steht, sowohl taktisch, menschlich, spielerisch von den Transfers, die da kommen, dass man den einfach weitermacht. Und das ist jetzt einfach eine Situation, wo, ja, letzte Saison hat man es knapp verpasst, aber man hofft natürlich so ein bisschen drauf als Werder-Fan, vielleicht diese Saison, vielleicht nächste Saison, da mal weiter schnuppern zu können. Mhm. Und deswegen ist es einfach ja eine Situation, wo man ein bisschen Hoffnung hat. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das Auftaktprogramm angeschaut habe bei Werder, also gerade die ersten 8 Spiele, da hatte ich echt Sorge. Also es ging los in Augsburg auswärts. Das ist natürlich ein Spiel, ja, kannst du gewinnen, kannst du verlieren. Im Endeffekt haben wir unentschieden gespielt. Und dann hatten wir noch Auswärtsspiele in Mainz, Hoffenheim und Wolfsburg, wo wirklich sich niemand wundert, wenn diese Spiele verloren gehen und wir haben die alle irgendwie gewonnen, teilweise nach deutlichem Rückstand. Und dann hast du als Heimspiele, wo du denkst, na okay, wenn mal ein Auswärtsspiel verloren geht, dann kannst du das mit dem Heimspiel mal wieder mental retten. Ja, hast du da Bayern, Leverkusen, Dortmund und dann noch Freiburg. Also wirklich eine Situation, wo man dachte, das ist ein Fehlstart so erwartbar und vorprogrammiert und dass die Mannschaft das geschafft hat, nicht so schlecht zu starten, ist, finde ich, wirklich was Beeindruckendes, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass wir nach den ersten 8 Spielen so gut dastanden und dementsprechend ist man, denke ich, da in Bremen sehr zufrieden mit der Ausbeute von Werder, die es jetzt in den ersten 13 Spielen gab und es war eher so, okay, der Start wird schwierig und danach müssen wir es nun aufholen. Aber tatsächlich hat Werder sich da eigentlich ganz gut etabliert und schaut jetzt, was denn noch geht Richtung Winterpause.
Ja, du hast ja auch angesprochen, das Spiel in Hoffenheim hatte ja einen großen Entertainment-Wert, ne? Da habt ihr ja schon 3-0 zurückgelegen.
Ja, richtig? Genau, nach einer Viertelstunde oder so, 18 Minuten.
Und dann habt ihr noch ein 4-3 geschafft dort, ne? Und ja, ich glaube, es war sowieso wichtig. Also du hast die Mannschaften angesprochen, aber man muss dann halt schnell irgendwie klarkommen in der Liga, um dann da zu bestehen, weil das sind natürlich die auch, die unten mit mit drin sind, sowas, ne, wie zum Beispiel Hoffenheim oder auch Augsburg oder so. Insofern kam euch das ganz gelegen, glaube ich, so. Also wie ihr dann da sozusagen gespielt habt auf jeden Fall. Ne?
Ja, total.
Also ich nehme mit, du bist auf jeden Fall zufrieden erstmal mit der Saison auf Platz 10. Ja, deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung irgendwie so. Also hätte wirklich schlechter sein können. Und ja, so ein Mittelfeldplatz auf Platz 10 oder sei es nur 12, hätte ich natürlich auch gerne für meinen Verein. aber gut. Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg, hat in diesem Jahr das Cayman Coconut Porter auf den Markt gebracht. Und aktuell gibt es dieses Bier zu einem rabattierten Preis im Onlineshop. Ich selbst habe dieses tolle Bier schon einige Male dieses Jahr genießen können und möchte es euch unbedingt empfehlen, wenn ihr Fans von dunklen, starken Bieren seid. Denn das Cayman Coconut Porter ist ein einzigartiges Starkbier, das euch auf eine unvergessliche Geschmacksreise mitnimmt. Die Kombination aus sorgfältig ausgewählten Zutaten wie Wasser, Gerstenmalz, Kokoschips, Hopfen und Hefe verleihen diesem Bier seine charakteristische Note. Mit seiner dunkelbraunen Farbe und der cremefarbenen Schaumkrone zieht es sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Doch der wahre Höhepunkt liegt im Geschmack. Eine Symphonie von Vollmilchschokolade, Kokos, Haselnuss und Toffee verwöhnt eure Sinne und entführt euch gedanklich an die sonnigen Strände der Karibik. Die harmonische Malznote rundet das Geschmackserlebnis perfekt ab. Mit einem Alkoholgehalt von 9,5% Volumenalkohol wärmt dieses Bier nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers. Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer im Onlineshop auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Kommen wir nochmal vielleicht so zu ein, zwei Personalien. Es war schon ein größeres Thema im November letzten Jahres, also vor ungefähr einem Jahr, hat euer Geschäftsführer Fußball Frank Baumann gesagt, dass er nach 8 Jahren aufhört bei euch. Und dann gab es so einen längeren Prozess von so 3-4 Monaten, um den Nachfolger zu benennen. Und letztendlich war es sein quasi eigener Angestellter mit Clemens Fritz, der dann halt, also der war damals Lizenzspielerchef bei euch und ist jetzt mittlerweile seit Sommer Geschäftsführer Sport bei euch. Kannst du schon mal sagen, ob sich da irgendwelche Veränderungen ergeben haben? Irgendwie kann man schon die Neuzugänge seiner Arbeit zurechnen oder wie ist so dieses Gefühl mit ihm?
Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich länger nach Veränderungen suche, die ich wahrnehme, ist eine Veränderung, würde ich sagen, dass er ein bisschen schneller handelt. Also wenn ich zum Beispiel, also es gab direkt im Mai noch einige Vertragsverlängerungen von Michael Zetterer oder Mitchell Weiser zum Beispiel. Romano Schmid hat auch verlängert, jetzt Stay hat frühzeitig verlängert zur Mitgliederversammlung. Also da habe ich das Gefühl, dass er vielleicht manche Sachen ein bisschen früher angeht, wo ein Frank Baumann wirklich eine unglaubliche Ruhe hatte. Also nicht im negativen Sinne, dass er Sachen provoziert, aber gerade in Transferverhandlungen, wo er eine enorme, beeindruckende Ausdauer hatte, die ich nicht gehabt hätte, lange zu pokern und wo ich das Gefühl habe, Clemens Fritz macht die Dinge vielleicht ein bisschen früher klar. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung, die ihm da noch fehlt zum Pokern. Auch ja die Situation um Skelly Alvaro, der bisher noch ehrlich gesagt gar nicht zum Zug kommt. Da hat man die Kaufoption.
Relativ teuer ja auch war eigentlich so mit knapp 5 Millionen.
Ja, ne? Genau. Da hat man dann die Kaufoption gezogen, bevor sie ausläuft. Im Nachhinein hätte man wahrscheinlich einfach warten sollen, bis Lyon insolvent ist, um ihn dann kostenlos zu kriegen. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass man jetzt so einem insolventen Verein dann noch Geld
hinterhergeworfen hat. Das wäre so ein Bornemann-Move gewesen. Der ist nämlich eher so wie Baumann, glaube ich, halt, der auch gerne Sachen aussitzt. Aber naja, ich. Anderes Thema.
Genau, aber ich glaube, das ist so der große Unterschied. Aber an sich geht es da jetzt erstmal drum, glaube ich, einfach das fortzuführen. Der Kaderplaner, der das Jahr davor gekommen war, ist ja auch geblieben. Und dann Peter Niemeyer ist jetzt einfach öffentlich präsenter, der quasi Clemens Fritz ersetzt hat und jetzt so ein bisschen der, naja, sportliche Mediendirektor ist, also der halt einfach sich zu den ganzen, also vor den Mikros steht nach den Spielen und Clemens Fritz ist da jetzt ein bisschen mehr in den Hintergrund gerutscht und ja, das ist so, da, würde ich sagen, der große Unterschied, vielleicht ein bisschen die Geduld oder auch, aber auch der Ansporn, Sachen schnell zu klären.
Bisschen mehr Schwung drin, ne? Ich meine, kann man vielleicht auch verstehen, wenn man so neu ist, in dem sozusagen als Head-Off von dem Ganzen, dann auch schnell Erfolge zu erzielen vielleicht so.
Genau, aber andererseits ist es natürlich, muss man schon auch sagen, dass er auch die Geduld hatte, quasi nicht mal mehr am letzten Tag noch was zu machen. Also Werder hat ja jetzt durch diesen Investorenbündnis-Einstieg schon einiges an Geld gehabt und wollte im Sommer eigentlich, was man so hört, sehr gerne nochmal einen Zehner verpflichten. Da gab es dann Überlegungen, da ja um die 10 Millionen vielleicht in die Hand zu nehmen. Julian Draxler wurde irgendwie am letzten Tag nochmal angeboten und Werder hat sich da wohl ernsthaft mit beschäftigt, den zurück nach Deutschland zu holen und da dann zumindest das auszuhalten, zu sagen, ich hätte das Geld, was zu machen, aber es wäre einfach nicht gut investiert. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, er hat alle nur Schnellschüsse gemacht, um was vorweisen zu können, sondern er hat das dann auch ausgehalten und kann da, denke ich, auch jetzt angesichts der Ausbeute sehr zufrieden mit sein, dass er diese Einschätzung so getroffen hat, da jetzt nicht nochmal einen zweistelligen Millionenbetrag auszugeben, der dann halt auch weg wäre und die nächsten Saisons nicht mehr zur Verfügung stände.
Ja, okay, verstehe. Ja, zu dieser Investorengeschichte würde ich nochmal die Folge von Yannick und Sina aus dem Sommer, Miller und von Mietz, verlinken. Die haben darüber ein bisschen länger gesprochen. Dann kann man da nochmal reinhören, wenn man das sich nochmal anhören will, was da so passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren. Gut, wer auch lange da war, nicht so lange wie Baumann, aber auf jeden Fall mittlerweile dienstältester Trainer der Bundesliga ist, also aktuell fast genau 3 Jahre, Ende November war das.
Frank Schmidt. Aber so gut, je nachdem, wenn man den Aufstieg anders zählt, dann nicht, ne?
Ja, okay. Ja, ist ein bisschen, wie man es interpretiert. Sagen wir mal, Ole Werner lassen wir mal das Bundesliga weg. Sondern, genau, wir lassen das mal weg und ist bei euch auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen so eine Konstante geworden. Also ich bin ja so in Zeiten von Otto Rehhagel aufgewachsen, der war ja immer da irgendwie gefühlt und also der ist jetzt auf jeden Fall schon in der vierten Saison jetzt bei euch. Ja. Das dritte Jahr Bundesliga. Und wie bist du denn so mit der Arbeit zufrieden von ihm? Wie ist denn so die Spielphilosophie? Wie nimmt er die Stadt mit, den Verein? Wie nimmst du das so wahr?
Ja, ich denke, erstmal menschlich passt er sehr gut zu Werder und was aber dann schon nochmal ein bisschen, vielleicht ein Unterschied ist zu dem Trainer, der vor ihm dann da war, ein bisschen länger, also wenn man jetzt diesen Markus Anfang-Unfall ausblendet.
Oh ja, schöner Unfall, ja. Mhm.
Ja, ich meine, im Endeffekt können wir froh sein, weil er uns wahrscheinlich den Aufstieg gebracht hat durch den Wechsel dann.
Ja.
Aber hätte ich mir gerne anders gewünscht für Werder.
Ja, glaube ich. War ein bisschen unangenehm. Das habt ihr eigentlich nicht verdient, finde ich, weil ihr in meinen Augen sympathischer Verein seid. Und das war so, oh, die Arme, ja, habe ich da gedacht.
Das stimmt. Genau, also Florian Kohfeldt war ja davor auch so um die 3 Jahre, würde ich sagen, da. Und da hatte man das Gefühl, also vom Ehrgeiz sind die sich sehr ähnlich, aber das ist wirklich, wenn man die Spielsysteme vergleicht, ist es so, dass Ole Werner viel mehr auf Stabilität setzt, wo Florian Kohfeldt einfach jedes Spiel die taktische Formation gewechselt hat. Es war mal Dreierkette, mal Viererkette, Dreiersturm, Zweiersturm, Einersturm, also da war immer was anderes, je nachdem, was so der Gegner erfordert hat, und Ole Werner kommt viel mehr über dieses: Wir machen unser eigenes Ding und sind darin stark. Und ich glaube, das hat der Mannschaft schon für den Aufstieg aus der zweiten Liga viel Stabilität gegeben. Aber auch dann, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Schalke, die ja zusammen mit uns aufgestiegen waren, ist Schalke direkt relativ sang- und klanglos wieder runtergegangen. Und Werder konnte sich da halten. Also es gibt, er hat da ein sehr stabiles Gerüst, was er jetzt auch immer weiter aufbricht im Laufe der Zeit. Aber da ist er, glaube ich, einer, der sehr pragmatisch so guckt, was ist jetzt nötig und nicht so viel über das Morgen und Übermorgen und Übermorgen nachdenkt. Man sieht das auch ein bisschen daran, dass wenn man sich so die Zeit von Ole Werner bei Werder anschaut, dass er es sehr gut schafft, immer sich auf den jetzigen Gegner zu konzentrieren, in der Hinsicht, dass es bei ihm noch nie eine Niederlagenserie gab. Also es gab noch, wenn ich mich nicht täusche, hat er, glaube ich, noch nie mehr als 2 Spiele am Stück verloren. Was finde ich schon auch aussagt, dass er es schafft, die Mannschaft auch, dass die Mannschaft nicht so einen, ich sag jetzt mal, psychologischen Knacks in der Hinsicht, dass sie halt das letzte Spiel noch so mitnehmen, davonträgt und damit ins Spiel reingeht und denkt, ach, jetzt geht das schon wieder los und irgendwie so noch in der Vergangenheit gefangen ist, sondern sich sehr auf den Moment konzentrieren kann. Und er und das kann ja nicht nur was Psychologisches sein, sondern es muss auch daran liegen, was er dem Team an die Hand gibt und wie sie Lösungen haben für die Aufgaben, die ihnen der Gegner stellt. Und das ist, finde ich, wirklich beeindruckend, wie er ja sowohl menschlich passt, irgendwie norddeutscher Trainer an Norddeutschland. Ja, klar, fühlt man sich da irgendwie wohler als Bremer, als wenn da jetzt ein Kölner wie Markus Anfang kommt. weil es einfach irgendwie einfach vertrauter wirkt. Aber es ist auch ja das, was er da sowohl mit der Mannschaft macht, dass er da auch, als er kam, nicht viel geändert hat und erstmal bei dem geblieben ist, was da ist. Genau, aber auch dieses psychologische, er scheint die Mannschaft da sehr gut drauf vorzubereiten, auf das, was jetzt heute für ein Spiel wichtig ist. Und das gestern und morgen kann er ganz gut ausblenden.
Ja, guter Punkt. Also diese Stabilität und dann halt auch diese Qualität, nicht mehrere Spiele nacheinander zu verlieren, das ist halt eine Qualität auf jeden Fall. Und für mich so von außen betrachtet auch, habe ich das Gefühl, weil halt doch einige Spieler schon länger da sind, dass er auch Spieler besser machen kann, so, also entwickeln kann, ist so mein Gefühl.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es wird ihm von Werder-Fans oft vorgeworfen, dass er gerade neue Spieler viel zu lange nicht einsetzen würde. Also das ging mit Jens Day los, der im Aufstiegsjahr oder also im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg kam und die erste Hinrunde wenig zum Zuge kam und dann immer wichtiger wurde. Mit Senelin war das ähnlich, der auch als Sechser dann kam und im ersten halben Jahr fühlte sich an ein bisschen wie ein Fehleinkauf und mittlerweile ist er unverzichtbar.
Wollte ich gerade sagen, konstant spielt auf der Sechs und da auch gute Leistung bringt. Ne?
Ja, absolut. Also da gibt es schon so ein paar Beispiele, wo man ihm vielleicht vorwerfen kann, dass er da ein bisschen zu sehr auf seine Stabilität beharrt und sich vielleicht noch nicht so sehr traut, das Risiko einzugehen, wenn er doch auch einfach das nutzen könnte, was er kennt. Trotzdem ist es aber auch so, dass er, also manche Spieler, also das liegt auch einfach an den finanziellen Mitteln, manche Spieler kamen dann halt auch erst sehr spät. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn jemand zum Anfang der Vorbereitung schon da ist, weil das irgendwie lange klar ist. Das muss man natürlich auch noch berücksichtigen und jetzt hat sich das auch über die, also er entwickelt sich in der Hinsicht auch, dass er da Spielern immer schneller eine Zeit gibt. Genau. Und dann sonst, ja, Spieler, die sich entwickeln, nur kurz noch, ein Zetterer wurde plötzlich für die Nationalmannschaft genannt, der dann spielerischer Torwart ist. Ein Romano Schmid hat sich auch zur EM gespielt.
Und der ist ja auch sehr, sehr populär bei euch, habe ich das Gefühl.
Ja, so, ne? Also Romano Schmid lieben alle, glaube ich, für Werder. Marvin Duksch ist immer noch so ein Diskussionsfall.
Immer noch so Miesepeter, oder?
Nö, das nicht, finde ich, aber
ich, Entschuldigung, ich muss auch mal daran denken, wie er bei uns war, ja. Wie er bei uns war, wir haben ihn einfach so als unfassbaren Miesepeter wahrgenommen. Egal. Okay.
Genau. Naja, es wirkt so, also viele Werder-Fans sehen nicht die das, was Marvin Duksch bringt und Ole Werner hält an ihm fest und haben da so ein bisschen den Eindruck, er würde da nicht aufs Leistungsprinzip setzen, aber aktuell zum Beispiel, ich glaube, die letzten vier Vorlagen kamen alle von Duksch.
Ja, also ist, das, da muss man ja schon blind sein, wenn man das nicht sieht, ne? Also das, was da gerade an Flanken und Freistößen reinkommt und wie präzise die sind und wie wichtig die sind. Und das war jetzt, glaube ich, eine Ecke in Bochum und der Freistoß gegen Darmstadt im Pokal, ne?
Genau, und davor gegen Stuttgart war es auch eine Ecke und einmal aus dem Spiel heraus eine Flanke.
Ja. Also Da können wir auch kurz mal eine Sache überspringen, da wollte ich mir erinnern zu kommen, also zu diesen Flankengeschichten sozusagen. Also da seid ihr auch die sozusagen von dem, was sie an Flanken machen, am meisten rausholen. Also da seid ihr von den Werten ganz oben und da ist halt maßgeblich halt Marvin Duksch dran beteiligt.
Ja.
Und auf links Köhn auch so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also der spielt jetzt zuletzt öfter, weil Felix Agu verletzt ist. Und ansonsten, Mitchell Weiser ist jetzt zuletzt nicht mehr so sehr in dieser Rolle gewesen, dass er die Flanken schlägt. Aber genau, am Anfang der Saison hat fast auch noch einige Tore, an die ich mich erinnere, die dann über Seitenwechsel von Agu auf Weiser oder Weiser auf Agu gefallen sind.
Ja. Also aktuell ist es ziemlich offensichtlich halt so, dass da auf jeden Fall eine Stärke ist. Und das ist eine Stärke, auf die wir auf jeden Fall besonderes Auge haben werden am Samstag sozusagen, also sei es Ecken oder auch Standards, also die in der Regel halt von Duksch geschlagen werden. Da muss man schon auf jeden Fall aufpassen aktuell bei euch. Gut, was auch dazu passt ist und wie soll ich sagen, also nicht so gewöhnlich ist für euch jedenfalls. Ihr habt die letzten beiden Pflichtspiele, also ich habe schon erwähnt, Darmstadt-Pokal zu Hause 1-0 gewonnen, also wenn auch sehr spät, ne, in der 120. plus irgendwie oder so.
90. plus.
Ach, 90. plus, das war noch, Entschuldigung, ja, das war gar nicht in der Verlängerung, ne?
Ja.
Und in Bochum, vielen Dank dafür, dass ihr in Bochum gewonnen habt. Also wir haben ja immer ein Auge auf die drei, die unter uns sind, logischerweise. Ja. Wir haben alle verloren. Gerne, und wenn es auch nur ein 1-0 war, für uns gut. Und ja, ihr habt beide zu 0 bestritten. Das ist auch gar nicht so gewöhnlich für euch, dass ihr zu 0 spielt, vor allen Dingen nicht zwei Spiele in Folge, ne?
Nee, absolut nicht. Also ich meine, ich glaube, das erwartet auch kein Werder. Also das ist nicht so, wenn man sich als Werder-Fan so eine Liste macht an, okay, diese Sachen sind mir wichtig, dann steht das bei keinem Werder-Fan oben, weil es ist immer so, ja, okay, Spektakel ist schöner und lass doch lieber viele Tore schießen. Das ist, ja, ist gehört irgendwie ein bisschen so dazu bei Werder und ich glaube, da findet man sich mit ab. In dieser Saison, jetzt wenn ich zurück scrolle mal, wir haben in Paderborn im Pokal auch 1-0 gewonnen. Das war auch ein ähnlich schwaches Spiel. Und dann haben wir gegen Dortmund zu Hause am zweiten Spieltag 0-0 gespielt und das waren die, also es waren jetzt bisher 2-0 Spiele im Pokal und 2 in der Liga. Dementsprechend sagt das relativ viel aus, wie besonders das gerade ist, dass das jetzt so dreckige Arbeitssiege zustande kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn ich es aufs Torverhältnis schaue, Werder hat zwar 20 Tore geschossen und damit mehr als alle Teams, die hinter Werder stehen, aber auch schon 24 Gegentore bekommen. Das sind 7 mehr, als St. Pauli gekriegt hat. 10 mehr als Union hat, 6 mehr als Gladbach, die stehen alle hinter Werder. Also die Defensive, sie wirkt eigentlich stabil für mich aus, aber ich glaube, ich habe da auch einfach eine sehr grüne Brille und kenne es halt noch viel löchriger und finde mich dann, freue mich dann schon drüber, nur 24 Gegentore in 13 Spielen bekommen zu haben. Das ist eigentlich weiterhin zu viel.
Da liegt ja fast so ein 0-0 in der Luft am Samstag. Ich will es gar nicht aussprechen, aber
ja, wenn ihr eigentlich nur so alle 3 Jahre, dass Werder mal 0-0 spielt, aber ja, mal schauen.
Naja, du hast ja mitbekommen, dass wir in der Offensive so, dass es so hinkt und naja, es spielen momentan noch viele andere Aspekte mit rein, dass unser Kader sehr geschwächt ist gerade und wir sowieso, also eigentlich nichts mehr einwechseln können irgendwie, was irgendwie offensiv auf den Seiten ist oder auch vorne. Also wir haben eigentlich nichts mehr. Also wir pfeifen aus.
Tore schießen wir schon meistens. Also
ja, das macht ihr. Aber da sind wir eigentlich auch, wie gesagt, ganz gut eigentlich so. Vor allen Dingen auch zu Hause kriegen wir das ganz gut, sollten wir es ganz gut hinbekommen, das zu verteidigen. Hoffe ich jedenfalls. Deswegen meinte ich halt auch 0-0 liegt in der Luft irgendwie. Also wenn wir unsere Stärken in der Defensive haben und ja, ihr auch gerade zu 0 spielt, dann ja, passt das irgendwie sozusagen. Naja, wir werden es ja sehen am Samstag. Was da auch so ein bisschen, wenn wir zum Spiel gucken, Samstag ist, ihr seid unheimlich, naja, unheimlich. Unheimlich ist so ein großes Wort, aber ihr seid auswärts stark auf jeden Fall diese Saison. Und ihr seid aktuell auf Platz, muss ich gerade mal gucken, 5 sogar, ne? Ihr habt schon 4 Siege auswärts geholt und einen Unentschieden. Sprich, ihr habt geholt 13 Punkte in der Fremde, während ihr nur einen Sieg zu Hause hattet. Wie kommt es denn?
Der war gegen Kiel.
Der war gegen Kiel. Auch gut, auch dafür vielen Dank.
Ja,
aber das war knappes Ding, da hätte auch Kiel einen Punkt mitnehmen können, fast schon. Ja. Ne? Genau. Wie kommt es denn sozusagen? Da liegt sicherlich eine Spielweise dahinter, sozusagen, die das quasi begründen kann, das Ganze. Ne?
Das würde ich gar nicht mal so sagen. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, es liegt tatsächlich einfach an den Gegnern, die wir bisher hatten. Ich habe angesprochen, dass wir ja zu Hause schon Dortmund, Bayern, Leverkusen hatten. Ich überlege gerade, wen hatten wir noch? Ja, dann halt Kiel und jetzt mir empfangen gegen wem? Ach so, Freiburg. Genau. Aber klar, wenn du halt, also es ist quasi überdurchschnittlich gute Gegner, die wir zu Hause bisher hatten. Auswärts sind das dann so Teams im Mittelfeld der Tabelle, wo, wenn man einen guten Tag hat, das auch mal für einen ausgehen kann. Und da würde ich tatsächlich jetzt nicht so sehr auf eine Spielweise hindeuten, sondern tatsächlich vielleicht eher so ein bisschen, ja, auswärts tatsächlich mannschaftliche Geschlossenheit, die, also das Team hält, es fühlt sich zwar jedes Jahr irgendwie so an, aber es ist, glaube ich, nochmal besser geworden, dass sie sich sehr wenig umwerfen lassen von Rückständen. Also es sind ja auswärts in Augsburg haben sie nach Rückstand noch 2-2 gespielt. Das Hoffenheim-Spiel hast du angesprochen und auch in Wolfsburg lag Werder zurück und hat noch 4-2, glaube ich, gewonnen.
4-2, da war Wolfsburg noch schwach. Momentan sind die ja so ein bisschen die Überflieger, ne, in der Liga. Ne?
Die waren so schlecht gegen uns, naja.
Ja, ja. Genau, ja, aber wir haben gegen die 0-0 gespielt zu Hause, ne? Das war auch nicht doll. Also es gab so eine Zeit, da waren die, aber jetzt starten die gerade ja so richtig durch, irgendwie, habe ich das Gefühl.
Nee, deswegen, also ich glaube, auswärts sind auch schon ein paar Spiele zu unseren Gunsten ausgefallen, wo es nicht selbstverständlich ist. Und zu Hause viel mehr ging das tatsächlich auch nicht vom Spielplan. Also hätte ich jetzt nicht viel mehr erwartet vom Spielplan her.
Okay. Ja, und auch viele Tore auswärts geschossen habt ihr halt so, ne? Also,
ja.
Wie gesagt, 2x4 auf jeden Fall gegen Hoffenheim oder in Hoffenheim und gegen in Wolfsburg, ne? Also ja, also das ist schon mal nicht ohne. 14-13 ist euer Torschnitt auswärts. Also auch da sollten wir natürlich trotzdem gewarnt sein, weil ihr eure Punkte gerade aktuell auswärts holt.
Das stimmt.
Genau. Worüber ich auch nochmal sprechen will mit dir über zwei Spieler. Du hast schon Jens Day erwähnt. Ja, euer aktuell stärkster Torschütze, ne, mit 6 Torschützen. Und du hast das ja schon ein bisschen erklärt quasi mit der Philosophie von Ole Werner, dass er erstmal ja Spielerlänge, Zeit sozusagen auch draußen lässt, erstmal guckt, wie die ins Gefüge passen und so weiter. Was ist denn gerade die aktuelle Stärke von Jens Day? Also, sage ich mal, unabhängig von den klaren Zahlen, dass er halt Tore schießt.
Einerseits muss man wahrscheinlich so ehrlich sein, dass es eine gewisse Art Flow ist, aber er hatte die letzten Saisons, ich erinnere mich an so viele vergebene Chancen, also er hatte eigentlich jedes Spiel fast eine absolute Top-Chance, die ein Stürmer reingemacht hätte. Und es war teilweise wirklich zum Verzweifeln als Werder-Fan, wenn man gesehen hat, wie viele Dinger er liegen lässt, die andere gemacht hätten. Und deswegen hoffe ich doch sehr, dass es auch daran liegt, dass er jetzt so viel trifft. Also es sind auch jetzt nicht einfache Tore, die er macht, sondern schon auch technisch anspruchsvolle Dinger, sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß. Dass er da wirklich dran gearbeitet hat, so wirkt es von außen, dass er da konkretes Training gemacht hat, was ihn auch selber wahrscheinlich ordentlich genervt hat, wie viele Chancen er vergeben hat und dass sich das jetzt zum Glück endlich auszahlt.
Das hat man ja auch immer Marvin Ducksch vorgeworfen, dass er eigentlich, naja, er macht ja schon immer, er scoret zweistellig, ne, kann man schon so sagen, permanent. Ja, ja. Aber dass er eigentlich aus seinen Torchancen viel zu wenig mal, also eher ein ineffizienter Stürmer ist. Mhm. Nun hat er sich aber ja auch mehr schon seit der Zeit auch mit Füllkrug eher so auf die, wie soll ich sagen, auf die Vorlagen konzentriert, eher mehr, ne?
Ja, wobei auch zusammen mit Füllkrug, also die haben sogar ähnlich viele Tore geschossen
immer. Ja, in der ersten Saison auf jeden Fall. In der zweiten, glaube ich, ist er dann mehr der Vorbereiter auch geworden, wenn ich mich recht erinnere. Aber ja. Ja, Jens Day, müssen wir ein Auge drauf haben, ist im Flow, könnte uns wehtun am Samstag. Die letzte Personalie, die muss ich nochmal ansprechen, weil das einfach ja auch so ein Running Gag ist, also unter Fußballfans, vielleicht sogar in ganz Deutschland, also Navi Keita, kam damals, ich weiß den Verein gerade nicht, aber aus der Premier League kam er, ne?
Liverpool.
Ach, Liverpool, natürlich.
Also genau, war ausgelaufen, der Vertrag da, ja. Vertragslos und Werder hat zugegriffen und war ganz stolz.
Ja, ich wollte sogar Liverpool sagen, ich war mir gerade echt nur nicht sicher, okay, Liverpool. Und er war früher auch mal in der Bundesliga bei Leipzig.
Genau, und davor in Salzburg und kam irgendwie aus der zweiten französischen Liga. Ja. Da hat unser jetziger Kaderplaner hat ihn nämlich entdeckt, für Salzburg.
Ach, damals schon, okay.
Genau, nee, der war lange bei Salzburg, der ist gebürtiger Bremer. War dann lange in Salzburg und hat da Navi Keita entdeckt und ja.
Er hat ihn nicht in Liverpool entdeckt, das war gut. Nee. Genau, kam für, ja weiß ich gar nicht, kam er ablösefrei eigentlich
zu euch? Genau, er war vertragslos. Ja, natürlich wird es ein Handgeld gegeben haben, aber es wurde keine Ablöse gezahlt. Dementsprechend war das.
Ja, es ist wahrscheinlich so das größte Missverständnis in der Bundesliga in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, so als Spieler, ne?
Ja, das ich glaube, da wird kein Werder-Fan widersprechen. Das war
also hat eigentlich im Prinzip nur eine Handvoll Spiele gemacht, wurde auch fast nur eingewechselt, ich glaube vielleicht ein oder zweimal von Anfang an. Und wir haben uns auch schon, also so außerhalb von Bremen darüber immer, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen lustig gemacht irgendwie so, dass der da irgendwie rumsitzt, wahrscheinlich viel Geld verdient, wird er wahrscheinlich gar nicht. Ich habe gehört, wird stark leistungsbezogen. Bezahlt, ja, aber es scheint vom Ende zu sein, das Ganze, ne?
Ja, es ist jetzt heute bekannt gewesen.
Ist es schon durch?
Genau, es ist seit heute durch. Wir hatten, er ist ablösefrei gekommen, alle haben sich sehr gefreut. Es hieß dann, okay, leistungsbezogener Vertrag, was das heißt, man hört in den Medien so 1,5 bis 2 Millionen Festgehalt, das ist natürlich trotzdem viel für jemanden, der nicht spielt, aber es ist jetzt nicht.
Für ihn wahrscheinlich eher ein Lacher, eher wahrscheinlich trotzdem, ne?
Absurd viel. Also klar, er ist damit mit dem Grundgehalt auf jeden Fall noch mal ein Stück weg von den Top-Verdienern bei Werder, die wahrscheinlich um die, weiß nicht, 3 vielleicht kriegen werden. Ich weiß
naja,
nicht.
Auch vor allem, wenn man aus Liverpool kommt, ist das natürlich wahrscheinlich ein ganz anderes Ding. Ne?
Genau. Genau, und dann kam er und hat sich direkt vor dem ersten Testspiel beim Aufwärmen irgendwie verletzt und so ging diese Verletzungshistorie durch und durch und durch und das kulminierte dann, nachdem er beim Afrika-Cup war und da auch nur so ein bisschen gespielt hatte, also mal dann schon auch durch, aber dann auch wieder nicht. Fürs Leverkusen-Spiel war er dann der Meinung, er wäre bereit für die Startelf. Und als er dann beim Abschlusstraining gehört hat, nee, also du du wirst vielleicht reinkommen, aber du wirst auf jeden Fall nicht Startelf spielen, ist die Überlieferung, dass er dann entschieden hat, nö, dann bin ich raus und ist nicht im Bus gestiegen.
Ich fahre auch nicht mehr mit, genau.
Genau, und hat auch seine Sachen einfach liegen lassen auf dem Trainingsplatz oder so und in der Kabine und ja, ist dann verschwunden und das hat Werder dann auch zum Anlass genommen, ihn erstmal zu suspendieren bis Saisonende und auch im Sommer dann entschieden, okay, es gibt keinen Weg zurück mehr. Man hat im Sommer nach einer Lösung gesucht und es stand ein Wechsel in die Türkei im Raum zum Club, von dem ich noch nie gehört hatte. Das hat Keita sich dann auch gedacht, okay, das irgendwie, da sehe ich meine Zukunft nicht, da bleibe ich lieber an Bremen und hoffe. Er wirkte da auch immer so ein bisschen, als ob er irgendwie die Ansagen von Werder nicht so ganz ernst nimmt und denkt so, naja, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dann komme ich schon wieder ins Team. Aber die Tür war wirklich zu bei Werder und ich glaube, das hätte auch viel zu viel Unruhe für die Mannschaft gebracht. Also man sieht nur Oliver Berg zum Beispiel bei Werder, der auch schon aussortiert war, der sich wieder reingespielt hat, aber der hat halt sich nicht zu Schulden kommen lassen, genau. Und jetzt ist es so, Naby Keita wird für ein Jahr, also er hat noch anderthalb Jahre Vertrag, für ein Jahr wird er jetzt nach Budapest ausgeliehen, also quasi von Winter bis Winter, dann kommt er zurück und hat noch mal ein halbes Jahr Vertrag. Die haben aber auch eine Kaufoption und ja,
hoffentlich, offiziell geht es erst im... Hoffentlich kaufen sie ihn dann, hoffentlich. Das wäre das Beste für euch dann natürlich.
Wirklich, ne? Also genau, die Leihe ist irgendwie zwar erst ab Januar, aber er trainiert ja jetzt schon mit und es ist alles ohne Verletzung über die Bühne gegangen. Das war noch die große Sorge.
Also ich glaube mit, okay, ich verstehe. Ich glaube mit dem ein Jahr Leihe habt ihr schon, man könnte einen riesen Haken hinter der Sache machen. Also so ein riesiges Missverständnis und wenn man sich das alles so ansieht, das passt auch so gar nicht zu Bremen halt, so eine Attitüde und so weiter und
ja. Auf Gehalt muss natürlich trotzdem größtenteils weitergezahlt werden, aber naja.
Ja, aber ja, also kommt schon mal vor sozusagen, dass man so ein Missverständnis hat. Also ich meine, ihr hattet auch über die Jahre immer mal so, naja, nicht schwierige, aber na, vielleicht doch ein bisschen schwierige Charaktere, die aber auch immer sportlich richtig geliefert haben.
Ja, Max Kruse zum Beispiel, das hätte auch ein Missverständnis werden können und das war ja einer der wichtigsten Transfers von Frank Baumann.
Ja. Genau, und ich glaube auch sowas wie, wenn man mal ein bisschen noch länger zurückguckt, so Ailton ist auch eher so ein bisschen schwierig wahrscheinlich, aber der war einfach so gut, dass das halt...
Ja, wobei, also unter, ja, Felix Magath mochte ihn gar nicht, aber dann als Thomas Schaaf kam...
Das kann ich mir gut vorstellen, dass Felix Magath ihn nicht mochte, kann ich mir super gut vorstellen, weil das so nicht in sein Weltbild passt, glaube ich, genau. Gut, okay, machen wir mal einen Haken hinter die Personen. Ja, vielleicht nochmal die Fanszene, also weiß ich nicht, also ich gehe davon aus, dass unser Auswärtsblock annähernd nur von der harten quasi Fanszene dann belagert ist sozusagen, oder was heißt belagert, aber dass die harte Fanszene dann bei uns ist, ne?
Das hoffe ich doch, dass wenigstens die Leute Karten bekommen haben, ausreichend.
Ja, ich hoffe auch, ihr habt einen guten Vergabeprozess, dass es wenigstens dann die auch bekommen, die sozusagen den Verein andauernd genau supporten.
Also deswegen, also ich weiß nicht, in welchem, also ich meine, je kleiner der Gästeblock, desto mehr schwierige Entscheidungen muss man treffen. Und bei 7 Ultragruppen plus noch weiteren Gruppen muss man natürlich das irgendwie auch alles sortieren. Und es ist schon auch so, dass die zumindest fürs Umfeld dann, also ist ja nämlich immer die Frage, wer ist da Teil und für wen wird da noch gesucht? Also suchen tun die schon auch alle noch die Gruppen. Aber
ja, klar, gut, das ist mir klar, bei 30.000 Anfragen ist es klar, dass jeder irgendwie noch was sucht oder so.
Genau, aber die werden vor Ort sein und das war ja auch letztes Mal in der zweiten Liga sehr schön.
Genau, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es so die ein oder andere Aktion zwischen den Fanszenen vielleicht gibt vor Ort.
Ja.
So.
Ohne was zu wissen, gehe ich da auch fest von aus.
Ich weiß auch nichts davon, ist auch nicht so mein Thema, aber ich könnte mir das gut vorstellen und auf jeden Fall kann man sich schon mal freuen, Bremer haben am Millern-Tor, BremerInnen haben nichts auszustehen, genauso wie wir, wenn wir bei euch sind, nichts auszustehen haben. Das ist immer eine sehr gute Atmosphäre. Ich war beim letzten Spiel auch da auswärts in Bremen, das war so total schön gewesen. Gut, um das mal zu beenden, würde ich gerne nochmal von dir vielleicht wissen, wie du denkst, dass das Spiel ausgeht.
Ja, wie gesagt, obwohl wir 2-0 gespielt haben, vorstellen kann man sich als Werder-Fan nicht, dass Werder 2-0 spielt. Was ich glaube, ist schon, dass Werder gewinnt und dass Werder wahrscheinlich irgendwie 2-1 gewinnt. Höher sehe ich eigentlich nicht. Und 2-0 kann ich mir auch nicht vorstellen, 1-0 auch nicht. Ich bin aber ehrlich gesagt auch völlig cool mit dem Unentschieden, so wie es in der zweiten Saison war, wo beide Spiele 1-1 ausgingen. Wahrscheinlich konntet ihr euch bei beiden Spielen sogar noch ein bisschen mehr ärgern über den verpassten Sieg als wir.
Vor allem beim Rückspiel beim 1-1.
Ja, Aber auch beim Hinspiel
vom Schiedsrichter betrogen worden, wenn man es mal ganz genau nimmt.
Der ist doch nur gefallen auf den Ball, da kann er
ja nichts. Genau.
Genau, also könnte ich gut mit leben, aber womit ich rechne, ist tatsächlich schon eher mit einem knappen Werder-Sieg.
Ich habe ja vorhin schon mal irgendwie das 0-0 irgendwo reingeworfen. Das ist doof eigentlich, weil wir brauchen diesen Sieg. Also nachdem wir halt in Leverkusen auch ganz gut waren, aber keine Punkte hatten und dann ja nach Stuttgart müssen. Also ist eigentlich dieser Sieg schon sehr wichtig für uns. Aber ich habe so ein komisches Gefühl, ich bleib beim 0-0 tatsächlich.
Ich bin gespannt.
Ja, okay. Gut, Lennart, dann haben wir erstmal so das Wichtigste besprochen. Ich hoffe, wir müssen nochmal so miteinander sprechen, wie wir das mit dem NDS machen und wer da vielleicht noch mit einer Karte um die Ecke kommt für dich. Aber wir bleiben in Kontakt und wenn nicht, wir machen irgendwie ein NDS, sage ich einfach mal jetzt so, mit irgendjemandem, und wenn du einfach, weiß ich nicht, mitfährst nach Hamburg und dann in der Domschenke setzt, dann hast du es trotzdem irgendwie mitbekommen vielleicht. Keine Ahnung. Also wir bleiben in Kontakt und ich sage erstmal schönen Dank für den Abend hier heute, für das Gespräch und wir schauen einfach, wie es wird. Vielleicht nochmal so ein Hinweis für das Spiel am Samstag. USP sammelt beim Spiel am Samstag gegen Werder Spenden ein, und zwar verkaufen die Soli-Socken mit 1910 Aufdruck, so Richtwert, Spendenempfehlung sind 10 Euro. Der Erlös geht an Go Bagno. Wunderbare Aktion, der Duschbus. Ich habe die auch mal vor ein paar Jahren da unterstützt mit Geld, auch als sie den ersten Duschbus ausgebaut haben. Und ich kann da nur sagen, so kauft Socken. Und wenn ihr keine Socken haben wollt, packt trotzdem Geld rein. Dann können die nämlich wieder von Go Bagno warme Socken kaufen für die Gäste, die sie in ihren Bussen haben. So, das ist ein guter Abschluss, glaube ich. Ansonsten wünsche ich den Hörern erstmal ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag. Lasst uns dieses tolle Fußballjahr 2024, was es ja all over einfach war und ist, krönen und einen tollen Abschluss dafür finden. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.